Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 3. Juni 2024. Die Birkenstock-Konferenz zum Krieg in der Ukraine ist das ganz große Thema in den nationalen, aber zum Teil auch in den internationalen Medien. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass der Weltwoche die beiden Entwürfe, die Schlusskommuniqué-Entwürfe Nummer 1 und Nummer 2 vorliegen. Und wenn man diese Entwürfe liest, dann erhält man einen Einblick in die bodenlose Einseitigkeit und deshalb auch Untauglichkeit dieser sogenannten Friedenskonferenz, von der sich ja auch immer mehr Mächte fernhalten. Nun haben auch die Chinesen, die Brasilianer, andere signalisiert, dass sie nicht teilnehmen wollen, weil die Ukraine, weil Präsident Zelensky das Ganze auf eine geradezu handgreifliche Art und Weise für sich in Anspruch nimmt. Wir haben aufgedeckt in der Weltwoche, dass die Ukrainska Pravda, also ein regierungsnahes Organ, vermeldet hat, dass die Ukraine wie der Gastgeber auftritt, also wörtlich Zitat, sinngemäß, die Ukraine habe so und so viele Zusagen und so viele Absagen erhalten und Russland störe diese Friedenskonferenz. Als ob also Präsident Zelensky hier der Zeremonienmeister wäre, dabei ist ja die Schweiz die einladende Partei. In den Augen der Ukrainer offensichtlich ist die Schweiz der Zahlmeister. Sie hat da zur Verfügung zu stellen die Bühne, auf der sich Zelensky inszeniert. Ausfällig meines Erachtens auch sein Auftritt in Singapur am Wochenende. Da hat er ausgeteilt gegen die Chinesen, gegen die Singapurer. Nun, ich habe Verständnis für den Präsidenten. Sein Land ist im Begriff, diesen Krieg zu verlieren. Die Lage militärisch sieht schlecht aus. Deshalb muss man hier mit einem gewissen, ja, mit einer Nachsicht reagieren auf diese Ausfälligkeiten. Aber dass sich die Schweiz und dass sich die Europäische Union dermaßen zum Allianzpartner dieser Ukraine macht und sich da in eine Situation, in ein Denken hinein hypnotisiert, so als ob diese Ukraine eben ein Vorposten der eigenen Freiheits- und Rechtsordnungen darstellen würde. Das ist sehr, sehr gefährlich, das ist brandgefährlich. Man lässt sich da von der Ukraine immer tiefer in diesen Krieg hineinziehen. Und das ist ja genau das, was passiert. Die Lage, das haben mittlerweile auch Zeitungen wie die Neue Zürcher Zeitung erkannt, dass die Russen deutlich im Vorteil sind, dass eben diese ganze Propaganda, die man zuvor auch seitens der Medien kritiklos nachgebetet hat, dass sich die da in Schall und Rauch auflöst. Und dass Zelensky da sehr, sehr stark in den Seilen hängt, militärisch. Und sein Kalkül zielt darauf ab, und das liegt in seinem Interesse, das liegt in seinem Interesse, diesen Krieg möglichst eskalieren zu lassen. Die Russen derart zu provozieren, dass sie mit einer Überreaktion zurückschlagen. Und das gäbe dann der Ukraine den Anlass, die NATO auch mit Bodentruppen in diesen Kriegsschauplatz hineinzuziehen, worauf dann ein drittes Weltkriegs-, ein Weltkriegs-3-Szenario aktuell werden könnte. Das ist die Situation, und der Westen scheint tatsächlich gewillt, hier schrittweise eine Eskalation voranzutreiben, die sogenannte Boil-the-Frog-Strategie, also Koche-den-Frosch-Strategie. Ende letzter Woche hat Präsident Biden ja bekräftigt, dass nun entgegen seinen ursprünglichen Aussagen mit westlichen Waffen Ziele auch tief im russischen Gelände angegriffen werden dürfen. Biden hat zwar bestimmte Auflagen gemacht, aber dreimal dürfen sie raten, ob sich dann die Ukrainer an diese Vorgaben halten werden. Der deutsche Kanzler Scholz hat nachgezogen, also auch mit deutschen Waffen soll nun russisches Gelände angegriffen werden dürfen, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Gestalt ihres Herausgebers Bertolt Kohler hat nun sogar die Forderung nachgelegt, es müsse auch der Taurus endlich geschickt werden, dieser Marschflugkörper. Einfach zur Verdeutlichung, was das heißen würde, das gäbe Zelensky die Möglichkeit, meine Damen und Herren, den Kreml nicht nur anzugreifen, sondern den Kreml in Schutt und Asche zu legen. Und die große Frage lautet, wo ist da eigentlich Putins rote Linie? Wo könnte dann jenes Eskalationsmaß erreicht sein, das die Russen dann tatsächlich zu einem ganz massiven Gegenschlag motiviert. Ist ja bis jetzt zumindest von außen so zu sehen, so zu beurteilen, dass die Westler da immer schrittweise eskalieren. Und bis jetzt haben die Russen das noch nicht beantwortet, einfach verbal. Sie haben gesagt, das gibt ernste Konsequenzen. Aber ich habe mit dem früheren NATO-General Harald Kujat darüber gesprochen und er erläutert in seinem Vortrag, den wir dann gleich aufschalten werden, in seiner Antwort, dass eben die Russen lange oder eine gewisse Zeit lang zuschauen, aber irgendwann ist dann genug Heu unten und dann wird kräftig zurückgeschlagen. Und das sind brandgefährliche Eskalationstendenzen, wo Schlafwandler, ja Verblendete, im Begriff sind, ohne es zu realisieren, immer tiefer in diesen Krieg hineinzugehen und diesen Krieg auf europäischem Boden immer größer werden zu lassen. Und die Medien, das ist bemerkenswert, das ist geradezu beunruhigend. Ich zitiere hier die Sonntagsausgabe der Neuen Zürcher Zeitung, da steht dann Putins Atombluff. Das ist so die Haltung der westlichen Journalisten und vieler Politiker, auch in Deutschland. Nehmen Sie die Exponenten da, die Kriegsextatiker, zum Beispiel Frau Strack-Zimmermann oder den Herrn Kiesewetter, die das in den Wind schlagen. Ja, diese leeren Drohungen, diese hohlen Sprüche der Russen, da steckt überhaupt nichts dahinter. Die Russen, das sind ein zahnloser Tiger, die sind so schwach, deren Streitkräfte sind vorgeführt. Das ist eine ganz gefährliche Überheblichkeit, die da Platz greift. Ich habe den Harald Kujat gefragt, wo ist denn die rote Linie der Russen? Der hat mir Folgendes zur Antwort gegeben. Die russische Nukleardoktrin nennt zwei rote Linien. Erstens ein Angriff mit Nuklearwaffen, zweitens eine existenzielle Bedrohung. Da Russland die vier Donbass-Regionen zu russischem Staatsgebiet erklärt hat, auch die Krim ist russisches Staatsgebiet, würde der drohende Verlust dieser Gebiete eine existenzielle Bedrohung darstellen, also eine existenzielle Bedrohung der territorialen Integrität Russlands. Aus russischer Sicht, jetzt weiß ich, gibt es da draußen viele Leute, die bestreiten das und sagen, ja, da fängt der ganze Unsinn schon an, mag ja sein, aber das ist immer aus Sicht der Supermacht, der betroffenen Atommacht, die ist hier ausschlaggebend. Dazu kommen neben dem Verlust dieser Gebiete als existenzielle Bedrohung die Zerstörung des Kreml, etwa durch einen Taurus, völlige Ausschaltung des Frühwarnsystems, Verlust der Zweitschlagsfähigkeit in nuklearen Fragen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Ausschaltung des Frühwarnsystems. Die Ukrainer haben ja bereits zweimal Frühwarnsysteme der Russen angegriffen. Und das löst bei mir einfach die Assoziation aus, dass ich glaube, dass Zelensky tatsächlich, und das eben ist in seinem Interesse, es darauf anlegen könnte, diesen Krieg so zu eskalieren zu lassen, dass die NATO keine andere Wahl mehr zu haben scheint, als da mitzumachen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und wir haben auch keine Medien mehr, die da Widerstand leisten, das ganz große Unheil, wenn man so will, und auch der große Unterschied zu früheren Kriegsgeschehnissen. Ich habe während meiner Ferien in Vietnam immer wieder darauf hingewiesen, dass damals, und das war eine ganz große, eine heldenhafte Sache, die amerikanischen Medien sehr kritisch berichtet haben über diesen Vietnamkrieg. Und heute haben wir vor allem bei den europäischen Medien, auch bei Schweizer Medien, NZZ, Tagesanzeiger, aber in Deutschland sowieso FAZ, die Welt, die sind auf einem Kriegstrip oder in einer Kriegsextase. Habe da einen sehr interessanten Aufsatz gelesen. Ich werde dazu vielleicht noch etwas sagen. Der Weltwoche liegen Entwürfe vor für diese Schlusskommuniqués. Ich habe das, glaube ich, schon erwähnt, diese Schlusskommuniqués, die eben zeigen, wie einseitig diese ganze Konferenz angelegt ist. Für mich als Schweizer, das kann ich Ihnen sagen, ist diese Konferenz eine Farce und ich schäme mich ein bisschen für mein Land, dass wir uns da hergeben, den Ukrainern für diese einseitige Propagandaveranstaltung, die die Schweiz jetzt auch in den Augen natürlich der Chinesen, der Russen, der Brasilianer auf eine schiefe Bahn bringt. Aber ich muss Ihnen versichern und darf Ihnen und kann Ihnen sagen, dass in der Schweiz viele Kritiker sich an dieser Konferenz jetzt allmählich immer lauter zu Wort melden. Nicht zuletzt auch in den Medien hat hier ein Umdenken stattgefunden. Sie realisieren jetzt, dass diese zuerst bengalisch beleuchtete Veranstaltung eben nicht das sogenannte Gelbe vom Ei ist. Dann ist am Wochenende, am Sonntag, verstorben der Polizist, den ein Afghane vor 2 Tagen in Mannheim brutal niedergestochen hatte. Etwas fassungslos war ich da, als ich die Berichterstattung im Heute-Journal mir angeschaut habe. Da ist zuerst berichtet worden, 10 Minuten lang über einen Mord eines Rechtsextremen an einem Politiker, Fall Lübcke, vor 5 Jahren. 10 Minuten lang haben sie darüber berichtet. Und dieser Messerstecher-Fall, der ist dann noch unter ferner Liefen behandelt worden. Und hier, glaube ich, merken immer mehr Deutsche, was gespielt wird, dass da einfach auch eine Propaganda-Erzählung von oben forciert werden soll, dass gewissermaßen die einzige relevante Gefahr für politische Gewalt von den Rechtsextremen in Deutschland ausgehen soll. Dabei ist die viel größere Gefahr, wie jetzt auch dieser Fall in Mannheim zeigt, dass eben durch die unkontrollierte Zuwanderung kriminelle Täter nach Deutschland gekommen sind, die nicht davor zurückschrecken, Menschen abzustechen, die diesen Islamismus kritisieren. Das ist ja der Hintergrund dieser ganzen Tragödie, die sich da in Mannheim abgespielt hat. Und der junge Polizist, 29 Jahre alt, der hat, ich habe da Berichte gelesen, sich offensichtlich am Anfang noch getäuscht, als er da eingegriffen hat, und dadurch ist er dann erst recht in Gefahr gekommen. Eine ganz fürchterliche Geschichte. Dieser Polizist ist das Opfer der unkontrollierten Zuwanderung. Und in den Medien, auch das ist bezeichnend, habe ich sehr viel gelesen über dieses erste Opfer, also das Hauptopfer, das Hauptziel dieses Islamisten, dieses Messerstechers. Da wurde über die Verwerflichkeit dieses Islamkritikers des Langen und Breiten berichtet, als ob er selber schuld wäre. Also auch hier hat man diesen Fall noch einmal benutzt, um Stimmung zu machen gegen bestimmte Kritiker, die nun ja offensichtlich ins Recht gesetzt werden. Die hatten ja offensichtlich recht, als sie gewarnt haben, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu viele unkontrolliert ins Land lassen. Und das sind eben die Tragödien, das sind die Beispiele, die sich dann eben häufen. Aber schon sehr auffällig, wie die Medien da und hier jetzt das Heute-Journal, aber auch generell, wenn ich da etwas in die Zeitungen blicke, das wird ganz anders behandelt, als wenn eben von rechter oder rechtsextremer Seite ein Gewaltakt zu vermelden ist. Ich habe diesen Aufsatz angesprochen über die Provokation, über die Kriegsextase, des Westens, da auf Zero Hedge, dem Portal. Pepe Escobar wird da zitiert, das ist ein Blogger, ein Autor. «The West is hellbent on provoking Russia into hot war». Der Westen sei also höllisch dabei, Russland in einen Krieg hinein zu provozieren, in einen heißen Krieg. Und Escobar verwendet den Begriff der Kriegsextase auf Seiten des Westens, und er kritisiert da vor allem den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der eben ein Generalsekretär ist, kein NATO-General. Aber wenn er redet, könnte man leicht den Eindruck bekommen, er habe das Gefühl, er sei ein General. Schlafwandler, ein Begriff, der auch immer wieder fällt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Schlafwandeln wir in einen dritten Weltkrieg. Man könnte auch sagen, die Verblendeten sind am Berg. Ich lese da, dass der amerikanische Außenminister Anthony Blinken am Freitag bei einem NATO-Treffen in Prag als Vorbereitung auf ein größeres Treffen in Washington gesagt habe, dass es eine starke, stabile Brücke gebe für die Ukraine zur NATO-Mitgliedschaft. Also der eigentliche Ursprung meines Erachtens dieser ganzen Verwerfungen, dieses Konflikts, dieses tragischen Kriegs, den man hätte im April 22 beenden können, wenn die Amerikaner den nicht gestoppt hätten, dieses Unheil, immer mehr NATO in die Ukraine hineinzupressen, diese Politik, die wird nun fortgesetzt. Also diese Staatenlenker scheinen überhaupt nicht gewillt, von ihrem Kurs abzuweichen. Auch das ist eine ganz gefährliche Sache. Dann ein Kontrapunkt. Auf dem Portal der Organisation Center for Grand Strategy, da habe ich auch einen Artikel gelesen von Corey Sheikh und Joe Tavares. Und der Vollständigkeit halber erwähne ich das hier. Denn da wird auf mehreren Seiten dargelegt, wie die Amerikaner profitieren von diesem Krieg. Strategisch, aber auch finanziell, wirtschaftlich. Nicht alles unbestreitbar, was hier gesagt wird, aber doch interessant, dass in den Augen da ja einflussreicher Denker und eines Thinktanks für die Amerikaner die Rechnung eigentlich aufgeht. Die Frage ist, ob sie für die Europäer aufgeht, für die Deutschen und ob sie für die Ukrainer aufgeht und für die Russen. Da darf man sowieso gar nicht fragen. Biden schraubt US-Zölle für E-Autos aus China auf 100% und weitere Markteindämmungs- und Schikanierungsmaßnahmen. Da hatte ich die Assoziation, die regelbasierte Ordnung des Westens, die funktioniert nur so lange, als die Regeln dem Westen nützen. Wenn sie ihm nicht mehr nützen, dann werden die Regeln halt geändert. Putin reist für ein paar Tage nach China, um dort die Beziehungen zu festigen. Was haben wir sonst noch in den Nachrichten? Ja, die NZZ heute Morgen gefangen in Putins Eskalationsfalle. Ja, das ist die Verblendungsfalle der Medien, dass sie aus dieser Dämonisierung Russlands nicht mehr herauskommen. Und diese Dämonisierung, damit verbunden auch die Enthemmung und Entgrenzung des Vokabulars, ist auch eine sehr gefährliche mentale Disposition, eine mentale Voraussetzung, die eben eine Großkonfrontation immer wahrscheinlicher macht. Wenn die Feindbilder regieren, dann wird es ganz gefährlich. Jeder Stoß ein Franzos, jeder Schuss ein Russ. Das waren die Parolen vor dem Ersten Weltkrieg. Russland ist eindeutig im Vorteil. Das allerdings muss die Neue Zürcher Zeitung heute anerkennen. Man hat das ja lange nicht zur Kenntnis nehmen wollen. 100. Todestag von Franz Kafka, der Mann, der die Kafkaeske entwickelt hat, sozusagen mit seinem Namen ist dieser Begriff verbunden. Das Entfremdungs- und Ohnmachtsgefühl, das den Menschen beschleicht im Angesicht überwältigender bürokratischer Monstern, die ihn da belauern, die ihn da umlagern. Ein Gefühl, das sich auch in der breiten Bevölkerung kafkaesk gewissermaßen hier die Stimmung, dass sich auch bei einer breiten Bevölkerung zusehends akut bemerkbar macht. Wenn der Krieg einen Überraschungsbesuch macht, komplett unkritische Berichterstattung in den deutschen Medien über die Zelensky-Auftritte in Singapur. Ich habe darüber gesprochen. Die Messerattacke von Mannheim in der Frankfurter Allgemeinen, eher ein ganz kleines Thema. Gross allerdings die Berichterstattung, muss man sagen, darüber in der Welt. In der Welt scheint mir das Bewusstsein für die Gefährlichkeit dieser islamistischen Zuwanderung größer zu sein als in anderen Medien. Dies natürlich auch deshalb, weil der Springer Verlag sehr enge Bindungen zu Israel unterhält. Aber meines Erachtens könnte man das noch viel deutlicher machen. Ich glaube, dass in Deutschland natürlich auch aufgrund der eigenen Geschichte von außen betrachtet eben diese Auseinandersetzung mit der politischen Rechten und es gibt sicher eine gefährliche politische Rechte, aber das wird dermaßen verallgemeinert und dermaßen in den rechten Mainstream sozusagen hinein verlagert, dass hier von einer Art fast schon Hysterie gesprochen werden kann. Auf der anderen Seite werden eben viel realere Gefahren, und wir sehen es ja jetzt in Mannheim, diese Gefahren werden mir da eher auf allzu kleiner Flamme gekocht. Das Hochwasser, darüber kann ich nicht viel sagen. Das sind die Übermächte der Natur. Das beherrscht natürlich auch die Schlagzeilen. Ich lese noch Ruth Maria Kubitschek, die große Schauspielerin, mit 92 Jahren im Tessin gestorben. Und in Berlin, so höre ich, in der Hauptstadt sei die Stimmung ganz schlecht, vor allem auch aufgrund der Migrationsthematik. Ja, ganz schlechte Stimmung. Allerdings, die Fakten sind mittlerweile dermaßen offensichtlich, dass, und das ist mein Mantra gewissermaßen, mein trotziges Mantra gegen die Verzweiflung, gegen das Deprotainment, mein trotziges Mantra, dass eben die Sichtbarkeit der Probleme wichtig ist, dass man sie nicht mehr verdrängen kann. Und wenn du sie nicht mehr verdrängen kannst, dann werden sie irgendwann gelöst. Und das natürlich die Mächtigen, die Etablierten, die das lange verharmlost haben, heute vor allem auf die einprügeln, die dieses Problem ihnen unter die Nase reiben, das ist auch nichts Neues in der Demokratie, gehört dazu. In der Opposition muss man Gegenwind in Kauf nehmen können. aber der Problemdruck ist so groß, dass sich eben da zwangsläufig eine Lösung ergeben wird. Die Menschen sind lernfähig, die Deutschen sind es ganz besonders. Kein Grund zur Verzweiflung. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in die neue Woche. Trotz allem bleiben Sie dabei. Viele interessante Interviews. Heute schalten wir dann auf mein Gespräch mit NATO-General, Ex-NATO-General Harald Kujat. Weitere Interviews sind geplant und auch sonst die Berichterstattung mehr oder weniger 24 Stunden am Tag sind wir für Sie da. Die andere Sicht trotzdem gut gelaunt. Machen Sie es gut und ja, bis bald. Ich melde mich zurück.